Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig? Nadim?
Nadim? Ich bin Olli Schulz und ich grüße dich, Jan.
Jan?
Okay, nee, das ist auf gar keinen Fall. Das können wir auf gar keinen Fall als Intro bringen.
Nein, nein.
Okay.
Lieber nicht, wirklich.
Bleiben wir beim Standard-Intro lieber?
Bitte Standard-Intro.
Okay.
Katheter-Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheter-Kollegen. Justus und ich sind endlich zurück aus der Sommerpause und sind sehr gespannt, heute ein Thema zu besprechen, auf das wir uns wirklich echt schon richtig, richtig lange freuen. Justus, erzähl uns, worum es heute geht.
Ja, Nadim, es ist wirklich Zeit geworden. Die Sommerpause war viel, viel zu lang. Umso schöner ist es heute mit dir und zwei Super-Experten, das Thema postoperatives Delir durchsprechen zu können. Die beiden, und das werdet ihr gleich erleben, liebe Hörerinnen und Hörer, schaffen es, diese Topic auf eine sehr verständliche und gute Art und Weise rüberzubringen und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
Das klingt sehr, sehr vielversprechend, Justus. Stell uns doch mal deine Tölzer-Verstärkung vor für heute.
Da bin ich wirklich sehr froh, dass Christoph Clausen, mein lieber Kollege, sofort zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er uns als Experte zur Verfügung stehen würde. Christoph ist Facharzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin und Schmerztherapie und eben Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Willkommen, lieber Christoph, sehr, sehr schön, dass du heute bei den Katheterkollegen dabei bist.
Alles klar, vielen Dank für die Einladung, ist ja auch ein interessantes Thema.
Hallo auch von meiner Seite, Christoph. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Timo mit dabei ist. Dr. Timo Ziegler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Alexianer Krankenhauses Hedwigshöhe in Berlin. Hi Timo, schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Unser Schauspiel vorhin war ja, sorry Nadim, eher nur so mäßig präzise, aber wie sagt man so schön, stets bemüht. Lasst uns mal in medias res gehen. Ich würde euch gerne einen typischen urologischen Patienten vorstellen. Es ist ein 87-jähriger Mann, der, sagen wir, nach einer Prostataresektion auf Station kommt. Vorerkrankungen hat er, einen arteriellen Hypertonus und vielleicht den Zustand nach zwei Hüft-Taps. Sonst ist aber nichts bekannt. Wie häufig vor so einem Eingriff hatte er ein paar Wochen lang einen Blasenkatheter nach einem Harnverhalt und hat nun eine Vollnarkose für den Eingriff bekommen. Am zweiten Tag nach der OP will der Patient trotz laufender Blasenspülung aus dem Bett aufstehen, beschwert sich, dass er sonst zu spät zum Tennis kommt und seine Frau gerade im Auto auf ihn wartet. Jetzt haben wir es ja zwar schon verraten, aber es geht ums Delir. Timo, was genau ist denn ein Delir? Wie lange dauert das und geht sowas vorüber?
Ja, ich glaube, die wichtige Frage ist, dass man erstmal so ein bisschen versteht, woran erkenne ich denn eigentlich überhaupt, dass es sich um Delir handelt. Also ihr habt ja so ein paar Dinge schon aufgezeigt, dass einfach der Patient scheinbar eine deutlich große Unruhe hat, so eine, wir nennen es so eine gesteigerte Psychomotorik, dass er sozusagen einfach plötzlich ganz Pläne entwickelt, die eigentlich in seiner Situation ja gar nicht passend sind. Ne? Tennis spielen gehen passt jetzt vielleicht nach der OP nicht so richtig. Aber vielleicht nochmal ganz gut, sich so die Kernkriterien ja auch mal so ja, vor Augen zu führen. Was man sich immer bewusster machen muss, das entscheidende Kriterium ist ja immer, dass wir eigentlich immer so eine Bewusstseinsstörung haben, wie wir das als Psychiater nennen. Die Anästhesisten nennen das wahrscheinlich eher eine Vigilanzstörung, aber ich glaube, das sieht man halt auch gar nicht immer. Und das ist ja eines der Hauptprobleme beim Delir, dass es meistens oder sehr häufig, ich sag das mal so, übersehen wird. Also man muss das Delir erst sehen und es gibt ja so Zahlen, die sagen, dass bis zu 30-60% aller Delirien übersehen werden, weil die Bewusstseinsstörung eben nur so fluktuiert und phasenweise auftritt. Dann muss man sagen, können natürlich alle möglichen höheren geistigen Funktionen betroffen sein, wie bei diesem Patienten auch. Ne? Es können Gedächtnisstörungen auftreten, die vorher nicht da waren, Orientierungsstörungen, wie bei dem Patienten, wie jetzt geschildert hat. Aber das kann sich ja auch noch steigern und meistens kommt dann der Psychiater mit ins Boot, wenn Wahrnehmungsstörungen, also Halluzinationen auftreten, Verkennungen oder der Patient vielleicht auch völlig paranoid reagiert. Der Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist und der Patient vielleicht auch von seiner Stimmungslage völlig verändert ist. Ne? Dass er wirklich ängstlich ist, extrem schreckhaft vielleicht oder aggressiv gereizt, das wahrscheinlich eher dann, wo wir dann auch dazu gezogen werden. Also es ist insgesamt ein sehr buntes Bild, das man erstmal so sehen muss. Das waren jetzt so ein paar wichtige Aspekte, würde ich sagen, die auf jeden Fall meistens mit dabei sind.
Mhm. Danke. Die Frage, die ich mir jetzt noch so zwischendrin gestellt habe, ist, wie lange denn eigentlich so ein Delir dauern kann dann? Wie lange kann man das Delir nennen oder wie definiert man das?
Naja gut, das ist eine gute Frage. Also das längste Delir, was ich jetzt so gesehen habe, allerdings kein postoperatives Delir, das ging 4 Monate, es waren, wenn sie jetzt wie eine Zugsdelir, also offiziell ist es ja so definiert, dass man so einen willkürlichen Cut-off bei 6 Monaten zählt und sagt, danach ist es irgendwie eine Demenz. Das ist ja nicht sehr willkürlich. Ich will damit aber sagen, die Länge eines Delirs kann sehr, sehr variabel sein. Bei so einem postoperativen Delir würde man, sage ich mal, von maximal 7 bis 10 Tagen ausgehen. Also dann muss man sich schon Gedanken machen, ob da nicht noch eine andere Problematik einfach mit dabei ist.
Gut, dann wissen wir jetzt ungefähr, worauf wir achten müssen. Wie ist es jetzt im konkreten Fall? Vielleicht, Christoph, wie komme ich bei einem Patienten, der gerade operiert wurde, auf die Diagnose Delir? Woran, also gibt es vielleicht noch Differentialdiagnosen, woran ich denken muss oder was muss ich irgendwie ausschließen? Wie ist das?
Prinzipiell muss man sich noch überlegen, was ist denn überhaupt der Begriff des Delirs? Wenn man jetzt vor einiger Zeit gelernt hat, da gab es ganz viele andere Namen. Der Patient ist hopsig, der hat ein Durchgangssyndrom, der hat eine kognitive Dysfunktion. Mittlerweile ist man davon abgekommen und sagt, zu diesen psychischen Veränderungen, die im Rahmen eines vor allem Krankenhausaufenthaltes auftreten, hat ein Delir. Wo kommt das her? Das kommt von delirare und bedeutet, dass aus der Spur geraten. Also ein Mensch, der vorher normal war, wird durch irgendwelche Umstände plötzlich ganz anders. Die große Schwierigkeit ist aber sicherlich, dass bis zu 60% der Patienten nicht sehr auffällig sind, sondern ein wenig erkennbares Delir entwickeln. Und all diese Patienten, die werden natürlich dann auch nur ganz selten im Psychiater vorgeführt und werden auch ganz selten nur therapiert. Also 60%, bis zu 60% haben ein Delir, das nicht wahnsinnig aktiv und nicht wahnsinnig auffällig ist. Der Patient liegt im Wesentlichen völlig ruhig, total teilnahmslos im Bett und man ist eigentlich ganz froh, dass man mit dem Patienten wenig Ärger hat. Aber trotzdem kann es sein, dass er ein Delir erleidet. Die leichtere Form des Delirs zu erkennen, ist natürlich der Patient, der plötzlich vollkommen unruhig ist und Sachen erzählt, die überhaupt nichts zu ihm passen oder zu der Thematik passen. Dann wird es wieder ein bisschen leichter, das zu erkennen. Letztlich erkennt man halt, dass der Patient eine Bewusstseinsstörung hat. Und das Delir ist aber nicht die einzige Ursache, die jetzt so eine Bewusstseinsstörung hervorrufen kann. Du hast ja gerade gesagt, was gibt es denn noch für andere Diagnosen?
Ja.
Und gerade wir im operativen Bereich, also Anästhesisten betreuen auf der Intensivstation halt Patienten oder notfallmäßig. Bevor ein Psychiater quasi hinzugezogen wird. Und wir müssen noch an andere Sachen denken, die zu einer akuten Bewusstseinsänderung führen können. Jetzt im urologischen Bereich ganz sicher ist ein Vorliegen einer Sepsis. Sepsis ist ja definiert durch eine Veränderung einer Organ- oder Verschlechterung einer Organfunktion, die akut auftritt und mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Infektion stattfindet. Oder bei schon nachgewiesener Infektion ein Organ, das schlechter wird. Und das muss nicht immer nur der Kreislauf sein. Das muss nicht die Atmung sein, sondern betrifft eben sehr häufig bis zu 50% das Gehirn. Septische Enzephalopathie genannt. Und das kann genau die gleichen Symptome hervorrufen wie ein Delir. Das heißt, wenn ich einen Patienten, der jetzt im Krankenhaus sich befindet, er muss nicht zwingend operiert worden sein, er muss nicht zwingend Narkose erhalten haben. Wenn er komplett unruhig wird, dann denke ich natürlich ans Delir, aber ich sollte auch dran denken an die Sachen, die potenziell lebensbedrohlich sind. Und das Erste, was halt einfällt, ist die Sepsis. Für Urologen meistens halt dann die Urosepsis, die ihr alle schon häufig gesehen habt. Und auf die Patient völlig unterschiedlich reagiert wird. Anderes Problem gerade im urologischen Bereich sind ja reichlich ältere Männer, auch im ländlichen Bereich ist der Konsum von Alkohol. Ich weiß nicht, wo es in Berlin ist, es bestimmt nicht ganz anders wie in Bayern, aber
Man munkelt, ja.
Es gibt zumindest noch andere Möglichkeiten, die man sich so besorgen kann. Aber ich finde das ein ganz, ganz entscheidenden Punkt, weil du ja damit auch ansprichst, einfach so mal noch diese inhaltliche Differenzierung einerseits in die klassischen, eher multifaktoriellen Delir, wozu ja auch das postoperative Delir gehört, abgegrenzt von dem, was wir die sogenannten Substanzentzugsdelirien genau nennen. Ja. Da ist halt eben das Alkoholentzugsdelir oder auch das Benzodiazepinentzugsdelir wirklich eine sehr häufige und auch sehr häufig übersehene Problematik. Also der Alkohol wird ja typischerweise so ein Männerproblem, aber man darf auch so diese älteren Damen, die wir auch häufig sehen, nicht vergessen, die so gerne da auch doch mal ein bisschen Tabor schnabulieren, das dann plötzlich halt zum Schlafen dann einfach wegfällt ein paar Tage, zwei, drei Tage und dann selbst auch bei einer Low-Dose-Abhängigkeit ja in wirklich extrem prolongierte Delirien verfallen können. Also ich finde es wirklich noch einen wichtigen Aspekt, den du da auch ansprichst.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig, gleich in die Anamnese auch mit reingehört, das erzählen die Patienten ja einmal nicht frei heraus, dass sie halt abends doch irgendwie zum Feierabend vielleicht doch noch ihre 4 oder 6 Bierchen trinken oder doch noch mal die eine oder andere Tabortablette schnabulieren. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon, aber da werden wir noch einmal drauf zurückkommen, denke ich, auch mal in die, in die Präventionsthematik noch mal kommen. Was muss man im Vorfeld einfach auch beachten, um solche Zustände zu verhindern?
Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf. Aber im akuten Fall, wie ist es da, Timo? Wie Anamnese hast du jetzt schon gesagt, aber jetzt quasi nicht präventiv, sondern in der Akutsituation. Wie gehe ich anamnestisch vielleicht vor, diagnostisch vor? Die Anamnese ist ja in der Regel sehr erschwert. Wie viel bringt mir die Fremdanamnese? Wen frage ich?
Also Fremdanamnese ist natürlich total wichtig. Idealerweise hat man einen Partner, eine Partnerin, die man fragen kann oder Kinder, wo man natürlich vor allem darauf abheben muss, gab es irgendwelche, also gerade bei hochaltrigen Patienten, wir sprechen ja jetzt hier auch von einem 87-jährigen Patienten, gab es irgendwelche kognitiven Auffälligkeiten im Vorfeld. Das muss ja gar keine Demenz sein, sondern ganz häufig ist es ja so, dass es so ganz diskrete, doch beginnende kognitive Einschränkungen gibt im Vorfeld, die dann plötzlich ganz offensichtlich werden, das erste Mal eben im Rahmen von so einem deliranten Zustand. Also oft auch das, die Situation, dass die Patienten danach zum Beispiel auch nach mit gewissen zeitlichem Abstand, nach Abklingen des Sitzes zum Beispiel uns auch in die Gedächtnissprechstunde kommen, weil das der erste Anlass ist, um überhaupt sich mal um die Kognition einfach zu kümmern. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den kann man sicherlich auch in der Fremdanamnese erheben. Was braucht man sonst natürlich? Man muss sich natürlich auch über die anderen Risikofaktoren im Vorfeld natürlich noch möglichst anamnestisch breit informieren. Oft sind es ja multimorbide Patienten mit zahlreichen chronischen Vorerkrankungen, kardiovaskulären Vorerkrankungen, COPD, die ganze Latte, die einfach diese Patienten in diesem Alter einfach auch mitbringen. Und damit ist auch ganz häufig das Stichwort Polypharmazie verbunden.
Ups, und auf einmal hört man nichts mehr. Die Katheterkollegen haben hier wohl technische Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, dass Timo nicht über das Thema Polypharmazie reden möchte, sondern einfach um eine schlechte Internetverbindung. Die haben wir schnell wieder hergestellt und so fasst Timo nochmal ein paar Eckdaten zusammen und macht weiter mit seiner spannenden Erklärung.
Genau, also letztendlich geht es um das Thema Fremdanamnese, Eigenanamnese. Das heißt, man versucht ja erstmal so die Informationen ranzukriegen, die man von den Angehörigen bekommen kann. Und natürlich ist ja die Beobachtung der Schwester natürlich auch der Station oder der Pflegekräfte total wichtig. Ne? Weil ein Delir ist ja, wie schon auch eingangs gesagt, ein fluktuierendes Bild. Das heißt, in einem Moment kann der Patient ja ganz adäquat sein und ruhig im Bett liegen. An der anderen Seite kann man dann ja Phasen erleben, wo er extrem unruhig, agitiert ist und eben genau diese wechselhaften Zustände, da ist ja auch das Pflegepersonal gefragt. Ja, einfach in der Beurteilung und Einschätzung.
Ja. Christoph, du hattest vorhin schon mal, wir hatten über Fluktuation gesprochen. Fällt dir noch eine weitere Diagnose, Christoph, zum Thema Delir ein, die vielleicht noch mit einbezogen werden sollte? Und kannst du dann nochmal auf das Thema Fluktuation zu sprechen kommen?
Genau, also es geht ja wesentlich um die Bewusstseinsveränderungen und perioperativ, gerade bei den Hochbetagten, muss man natürlich immer denken, könnte auch ein cerebrovaskuläres Ereignis haben, die nicht immer mit einer klassischen Halbseitensymptomatik oder kompletten Sprachstörung einhergehen können, müssen, sondern es kann auch einfach zu gleichen Persönlichkeitsveränderungen kommen oder zur psychischen Unruhe und Verwirrtheit. Bisschen so der Unterschied, und das ist auch in den diagnostischen Tools, die man so zur Verfügung hat, ist wirklich die fluktuierende Symptomatik, die eigentlich pathognomonisch ist für ein Delir. Wenn ich einen Patienten jetzt mit einem Schlaganfall habe, der hat diese Fluktuation eben gar nicht, sondern zählt bei dem an. Dennoch sollte man immer dran denken, wenn einer psychisch auffällig wird, er könnte auch irgendwas im Gehirn haben, das jetzt nicht nur Delir ist.
Ja, wenn wir jetzt tatsächlich mal sagen, wir sehen diese Fluktuationen, wir gehen schwer davon aus, dass der Patient ein Delir hat. Christoph, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da um 1 Uhr in der Nacht auf der Station, sonst keiner außer der Schwester und dem Patienten. Was mache ich jetzt mit diesem Patienten? Wie behandle ich den jetzt korrekt?
Also ganz wichtig ist natürlich, den Patienten sich zu schützen, dass er sich nicht selbst schädigt. Gerade die urologischen Patienten haben alle irgendwie Blasenkatheter, den sie sich manchmal auch unbedingt nicht entfernen dürfen.
Danke.
Man muss natürlich mit dem Patienten reden, versuchen ihn zu beruhigen, durch normale Maßnahmen einfach auf einen sanften Weg zu führen, was aber leider oft nicht klappt. Das heißt, irgendwann muss ich die Entscheidung treffen, dann doch pharmakologisch gegen diese psychotischen Ereignisse einzugehen. Und es hat sich meiner Meinung nach schon bewährt, wenn man in den Kliniken einfach ein bisschen so Pathways oder SOPs entwickelt, dass möglichst alle verschiedenen Stationen ähnlich operieren. Jetzt haben wir in Bad Tölz, haben wir uns fast ein Jahr getroffen und überlegt, wie wir es denn am besten machen, und haben uns aber letztlich klinikweit geeinigt auf eine verschiedene kleine Auswahl an Medikamenten. Natürlich muss man diese antipsychotischen wirksamen Medikamente vornehmen. Es gibt da auch Medikamente, die ich dem Patienten spritze, und er wird äußerlich ruhig, aber innerlich wird es in ihm brodeln und brodeln, und das Outcome macht es eher schlechter.
Deswegen, welches wäre das zum Beispiel?
Du kannst den Patienten Benzodiazepine spritzen, sofern er es nicht mehr schluckt, dann wird er müde und schlafen. Da ist es nicht aber eindeutig erwiesen, ob die positiv oder eher negative Auswirkungen haben. Du kannst ihm auch stark sedierende Antipsychotika geben, wie Atosin ist so der Klassiker, gebe ich mal eine ordentliche Dosis Atosin. Und der Patient wird tatsächlich unruhig und hört auf zu schlagen. Aber innerlich im Gehirn brodelt es weiter, und das führt nicht dazu, dass er hinterher besser wird, sondern man kauft sich andere Komplikationen ein. Ja. Da frage ich vielleicht eher den Psychiater, die Auswahl an niedrigpotenten Antipsychotika, Risperidon, Quetiapin oder Haloperidol, an welcher Stelle man an welches Medikament denken sollte. Aber ich denke, die drei Substanzen sind so essentiell in der Behandlung eines einigermaßen mäßig ausgeprägten hyperaktiven Delirs.
Spielen wir doch den Ball direkt zu Timo weiter. Wie würdest du da in der Auswahl vorgehen? Welches Medikament ist das Beste, per Ost zu geben? Welche Alternative wäre dann intravenös?
Naja, also ich denke, es hängt dann natürlich auch ein Stück weit von der Ausprägung, sag mal, der Symptomatik ab. Ne? Also wie agitiert, gereizt oder vielleicht auch wirklich aggressiv ein Patient ist. Zunächst kann man ja auch erstmal mit den sogenannten niederpotenten Antipsychotika beginnen. Antipsychotika sind, wie ja schon erwähnt, Mittel erster Wahl. Also man könnte jetzt niederpotent zum Beispiel mit Bipamperon beginnen oder Melperon. Oft ist es allerdings so, dass die Patienten, die wir vor allem auch konsiliarisch sehen, meistens mit diesen eher niederpotenten Antipsychotika nicht mehr ausreichend zu behandeln sind, sodass wir dann auf doch die genannten Substanzen auch zurückgreifen, insbesondere Risperidon, was wir ja auch häufig bei Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität bei Demenzerkrankten auch einsetzt, wofür es auch zugelassen ist, oder auch eben Quetiapin, was wir viel einsetzen. Mhm. Was in Leitlinien viel vorkommt, ist das gute alte Haldol, mit dem die Psychiater auch immer in Verbindung gebracht wird. Ich muss sagen, bei uns in der Klinik sind wir eigentlich eher weggekommen vom Haldol, weil zum einen einfach die kardiovaskuläre Risiko doch deutlich erhöht ist mit der Kurzzeitverlängerung und die Patienten selbst in niedrigen Dosen, da spreche ich jetzt wirklich von, ich sag mal, 1 bis 3 Milligramm, doch relativ schnell extrapyramidale motorische Nebenwirkungen, sprich Parkinsonoidem etc. bekommen, mit Sturzgefahr und allem, was eben damit zusammenhängt. Das heißt, wir versuchen wirklich hauptsächlich damit Risperidon und Quetiapin zu behandeln, aber es gibt natürlich die Situation, das klang ja auch in der Frage schon an, wo wir eben oral gar nichts mehr dem Patienten verabreichen können. Dann greifen wir schon zum Beispiel auf die IM-Gabe von 1 bis 3 Milligramm Haloperidol IM zurück. Mhm. Ja, die IV-Gabe ist jetzt nicht mehr wirklich zulässig, außer man macht ein kontinuierliches Monitoring, EKG-Monitoring, aber meistens kann man es doch dann mit einer IM-Gabe ganz gut kontrollieren.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Medikamente eingesetzt oder vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, dass ich sage, mir reicht das Medikament jetzt nicht mehr. Der Christoph hat es vorhin schon erwähnt, pharmakologischer Weg. Es gibt auch sicherlich einen anderen Weg, die Selbst- oder Fremdgefährdung, so wird es ja immer gesagt, zu verhindern. Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, wie ich finde, gerade für mich in der Klinik, auch durch die vielen Einflüsse. Man hört viel, man liest in der Presse, man hört auch in der Klinik von Fällen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ganz konkret gesagt, der Patient ist wirklich nicht zu bändigen, über diesen Weg ein Medikament zu geben oder ihn nur vorsichtig festzuhalten. Ab wann muss ich mich über Fixierung ernsthaft informieren beziehungsweise diese in Erwägung ziehen, Timo?
Naja, Christoph hat ja schon einen ganz entscheidenden Punkt auch deutlich gemacht, gerade wenn wir jetzt von urologischen Patienten sprechen, wenn einfach sozusagen die Gefahr besteht, dass sie zum Beispiel dem Patienten einfach den geblockten Katheter einfach zieht. Also das ist dann sozusagen einfach die Situation, wenn man merkt, der Patient manipuliert ständig daran oder versucht sich auch andere Zugänge permanent zu entfernen und die medikamentöse Behandlung greift einfach nicht. Ich denke, dann muss man sich eben schon auch über das leidliche Thema Fixierung, mit dem leidlichen Thema Fixierung beschäftigen. Das ist ein Punkt, wo wir dann als Psychiater oft dazukommen, wobei man sagen muss, dass vor allem das Entscheidende ist ja einfach einzuschätzen, wie vital bedroht ist der Patient jetzt einfach durch die Fehlhandlung, die er begeht. Und wenn da eine klare Eigengefährdung da ist, würde ich da auch eher niederschwellig dann einfach zumindest eine kurzzeitige Fixierung durchführen. Oft entsteht ja dann die Frage, vor allem die Unsicherheit, vor allem bei den somatischen Kollegen, was jetzt die rechtliche Situation anbetrifft. Kann man eigentlich klare Entwarnung geben. Man muss ganz klar sagen, es gibt da einen ganz klaren Bezugspunkt und das ist einfach der rechtfertigende Notstand, der auch im Strafgesetzbuch ganz klar geregelt ist. Wenn einfach eine vitale Bedrohung für den Patienten besteht, darf ich als Arzt einfach alle notwendigen Maßnahmen dazu ergreifen. Dazu gehört eben als letzte Option und in dem Fall auch eben eine mechanische Fixierung. Ja, jenseits, das hat jetzt nichts damit zu tun, auf welcher anderen Rechtsgrundlage jetzt, wie wir in der Psychiatrie manchmal handeln, ob nach der betreuungsrechtlichen Unterbringung oder nach der Unterbringung nach dem sogenannten psychisch Krankengesetz, das wird da gar nicht erforderlich, sondern da kann ich einfach handeln aufgrund eben des bestehenden Notstands.
Leider muss man nur so ein bisschen beachten, das ist wahrscheinlich von Bundesland.
Das stimmt, ja.
Ein bisschen unterschiedlich. Dass, wenn ich den Patienten fixiere, muss ich auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das heißt, in Bayern ist es relativ streng. Dann muss ich auch gewährleisten, dass der Patient adäquat überwacht wird. Was auf einer 30-Betten-Station mit einer Nachtschwester halt nicht erfolgreich ist oder nicht durchgeführt werden kann. Das heißt, man sollte am besten dann eine Nachtwache wirklich da haben, die man auch meistens nicht kriegt. Und im Notfall muss man den auf eine Überwachungseinheit, wo er wenigstens mit Video beobachtet werden kann, dass man jetzt im Rahmen der Fixierung verhindert, dass der Patient
sich... Genau, aber das ist tatsächlich auch selbst in dem eher liberalen Bundesland Berlin inzwischen tatsächlich auch Standard. Also, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung letztendlich automatisch, wenn eine Fixierung erforderlich ist, tatsächlich braucht. Und klar, dass das dann nachts dann eigentlich einfach schwer beizubringen ist, ohne Frage. Und das passiert bei uns natürlich genauso, dass Patienten dann einfach zumindest auf die ITS verlegt werden, weil es dann die einzige Möglichkeit ist, zumindest um ein Mindestmaß an Überwachung eben dann zum Beispiel videogestützt einfach dann zu erreichen. Das ist auf jeden Fall also zu unterstreichen. Ja.
Ja, jetzt sind wir ja schon bei, ich sag mal, korrekten Verhaltensweisen, wenn wir irgendwie zu so einer Maßnahme schreiten müssen. Wie ist es denn zum Beispiel in einem Angehörigengespräch, wenn ein Patient jetzt fixiert werden muss, wann sollte ich zum Beispiel die Angehörigen informieren?
Also ich würde eigentlich schon versuchen, wenn es irgendwie geht, wenn man merkt, dass sich die Situation so zuspitzt und dass man das Gefühl hat, die ergriffenen medikamentösen Strategien scheinen nicht zu greifen, dass man vielleicht wirklich auch versucht, noch Angehörige im Vorfeld schon dazu zu ziehen. Meine Erfahrung ist wirklich die, dass man es dadurch immer wieder auch schafft, Fixierungen noch auf den letzten Metern abzuwenden, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin kommen kann und den Patienten nochmal ganz anders beruhigen kann, auf ihn einwirken kann, wie wir das vielleicht als Ärzte in der Situation tun können. Aber ich würde den, wie gesagt, schon im Vorfeld auf jeden Fall mit einbeziehen, weil sonst kommt man im Nachhinein doch oft in schwierige Gesprächssituationen, wenn die Angehörigen sich nicht da ausreichend eingebunden fühlen, in so eine auch für die Angehörigen selbst ja Extremsituation.
Ja. Justus, das hattest du in der, als wir uns so ein bisschen vorbesprochen haben, hattest du das auch schon mal erwähnt, ne, dass du das so machst.
Ja, genau. Dass man einfach durch das Gespräch tatsächlich da viel erreichen kann. Aber was mir dann auch natürlich Sorge bereitet, beziehungsweise worüber ich mir Gedanken machen muss, Christoph, ist, wenn ich jetzt tatsächlich fixieren muss, wenn es der Angehörige nicht kommen kann oder das nichts hilft und trotzdem die Fixierung notwendig ist, muss ich dann in der Nacht um eins den Amtsrichter anrufen oder wie geht man da vielleicht auch mit einer gewissen Rationale korrekt vor in der Situation?
Also man kann natürlich im Vorfeld schon bei einem Patienten, der hohes Risiko hat für die Entwicklung eines Delirs, mit dem Patienten, wo er noch zustimmungsfähig ist, das Ganze besprechen und ihn einwilligen lassen, dass er im Falle des Falles mit fixierenden oder freiheitsentziehenden Maßnahmen einverstanden wäre. Mhm. Wenn er selber nicht einwilligungsfähig ist, kann man das mit seinem rechtlichen Vertreter machen. Wenn das aber nicht vorab geklärt ist, dann gibt es eben den rechtfertigenden Notstand, wo ich bis zu 24 Stunden diese Maßnahmen durchführen kann. Aber dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt das zuständige Amtsgericht informieren muss. Das ist sicherlich nicht in der Nacht, weil erstens ist niemand da, den ich erreiche. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich um 8 Uhr früh einen Fax schicke oder anrufe oder um 1 Uhr nachts. Aber man sollte dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt, wenn keine Vereinbarung getroffen ist und niemand den Patienten im Sinne so einer Vorsorgevollmacht vertreten kann, leider den Richter informieren. Und der hat dann auch zeitnah zu erscheinen, was sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und diese Maßnahme auch für länger als 24 Stunden rechtlich abzusichern.
Du hast es, sorry, Justus, ich hab mal kurz ein, du hast es eben schon einmal kurz gesagt, welchen Einfluss haben denn jetzt zum Beispiel eine Betreuungsvollmacht oder eine Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung gibt dir nur seinen Willen zu möglichen langfristigen Entscheidungen oder Therapielimitierungen bekannt. Die Vorsorgevollmacht regelt vorab, dass der Patient sagt, falls er sich in einem Zustand befindet, wo er selber nicht entscheiden kann, dann nominiert er jemanden, der diese Entscheidungen in seinem Sinn trifft. Das heißt, wenn so eine Vorsorgevollmacht korrekt ausgefüllt und vorliegend ist, dann darf sein nominierter Vertreter diese Entscheidung treffen. Ich bin aber jetzt wieder nicht hundertprozentig sicher, ob der Vorsorgebevollmächtigte auch eine langfristige Fixierung genehmigen darf oder ob das nicht immer übers Gericht gehen muss.
Also
ich glaube, der Timo weiß da noch ein bisschen.
Naja, es kommt drauf an. Also letztendlich, die Gesetzeslage hat sich da, muss man ja sagen, unterscheidet sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern hat sich ja auch in den letzten 6-7 Jahren mehrfach verändert. Und es kommt ja sehr stark darauf an, in welchem Rechtsbereich wir uns bewegen. Bei der Vorsorgevollmacht ist es so, zumindest ich spreche jetzt einfach mal für Berlin, das wird letztendlich genauso gehandhabt wie eine sogenannte gesetzliche Betreuung. Und da hat zumindest bei dem in Berlin geltenden Recht eben der Angehörige die Möglichkeit, das auch mit sozusagen zu genehmigen, zu solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Ganz anders ist es, wenn das, aber das betrifft jetzt primär den psychiatrischen Bereich, ist und ein Unterbringung nach dem sogenannten psychisch Krankengesetz geht, dann ist es automatisch, sobald eine Fixierung länger als 30 Minuten dauert, auf jeden Fall vom Richter zu genehmigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für die, also als Praxistipp würde ich grundsätzlich aber schon, weil sich da auch doch andeutet, dass sich die Gesetzeslage in Deutschland verändert, grundsätzlich davon ausgehen, nach der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass jede Fixierung, die eigentlich länger als 30 Minuten absehbar erforderlich ist, doch eine Meldung ans Amtsgericht erfordert. Also ich würde mich dann zweifel eher absehbar und lieber mal Fax mehr ans Amtsgericht schicken.
Dann sagt mir der Amtsrichter schon, dass, man da, dass er jetzt eins zu genau, viel bekommen also, hat.
Genau. Ja, ja, genau. Der sagt dann schon, also ihr macht jetzt vielleicht zu viel Aufriss, aber ich würde grundsätzlich sagen, wenn eine längerfristige Fixierung sich abzeichnet, dann würde ich grundsätzlich das Amtsgericht auf jeden Fall.
Vorhin sind schon ein paar Mal diese Stichworte gekommen, vorher schon abchecken, ob ein Delir passieren kann. Jetzt ist das natürlich bei einem 80-jährigen Patienten, den ich vielleicht vor mir sitzen habe, deutlich wahrscheinlicher als bei einem jungen Adonis wie dem Nadim, aber worauf sollte ich denn...
Ich werde rot hier, hör auf.
Worauf sollte ich denn bei der OP-Vorbereitung, jetzt mal aus urologischer Sicht, aus assistenzärztlicher Sicht, vielleicht schon achten, beziehungsweise wann sollte ich ganz konkret hellhörig werden, wenn ich um das Thema Prävention von Delir bemüht bin, Timo? Was sind da die Key Facts?
Naja, ein ganz entscheidender Punkt habt ihr ja gerade, oder hast du gerade selber schon genannt. Der Hauptrisikofaktor ist nun einfach mal das Altwerden. Da können wir gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und aber natürlich, die anderen Faktoren, die gehen ja ein Stück weit auch mit dem Älterwerden einher. Das heißt, wir haben einfach damit auch steigendes Risiko, dass eben eine kognitive Einschränkung vorliegt und eine Demenzerkrankung. Das sind sicherlich somit die beiden Hauptfaktoren. Hinzu kommt natürlich auch natürlich damit einhergehend die zunehmende Anzahl auch an chronischen Erkrankungen, also die Multimorbidität. Aber Risikofaktoren sind natürlich auch die schon angesprochene Polypharmazie, da auch ganz bestimmte Medikamentengruppen. Das finde ich auch nochmal wichtig, darauf vielleicht noch einen Blick zu werfen. Wir, wenn man vielleicht, das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo man noch ganz kurz nochmal auf die Neuropathophysiologie, vielleicht auch des Delirs nochmal zu sprechen kommen kann. Wir haben ja da auf der Neurotransmitterebene einerseits ein acetylcholinerges Defizit, dem eine dopaminerge Überstimulation gegenübersteht. Und wir haben ja bestimmte kritische Medikamente, ne, die sozusagen zusätzlich eine anticholinerge Wirksamkeit haben, die also auf jeden Fall, wie wir sagen, prodeliriogen sind oder sagt man, die auch verschärfen können. Ja. Ein Klassiker, den ihr vielleicht in der Urologie auch einsetzt, ist ja die Gruppe der Fluokinolone, die Antibiotika zum Beispiel. Diese Antibiotika-Gruppe häufig eingesetzt. Aber ich glaube, da hat sich inzwischen auch eine gewisse Sensibilität eingestellt. Oder eine Gruppe vielleicht aus dem psychiatrischen Fachgebiet. Bestimmt viele Antidepressiva haben eine stark anticholinerge Wirkung. Oder auch ein Medikament, was tatsächlich manchmal zur Delirbehandlung eingesetzt wird, das sogenannte das Antipsychotikum Olanzapin, stark anticholinerg wirksam, verschärft ihren Delir. Also einfach den Fokus auch zu haben, gibt es bestimmte Medikamente, die einfach prodelirogen wirken. Vielleicht noch eine Gruppe, die vielleicht auch postoperativ relevant ist. Opioide haben auch einen stark prodelirogenen Effekt. Das heißt, die Schmerzbehandlung, die ja erforderlich ist, kann natürlich auch entsprechend Delir auslösen, mitwirken. Also ich denke, dieser Blick einfach in die Medikation ist eben ganz entscheidend.
Genau, wo du gerade sagst, Opiate, der Anästhesist hört natürlich auf, da gibt es vor allem eine Substanz, das Pepidin, das Dolantin, das eigentlich kaum noch verwendet werden sollte, aber wahrscheinlich auch im Urologischen, weil so auch die glatte Muskulatur ganz gut wirkt. Also Dolantin ist delirogen. Vielleicht hat er doch ein bisschen Atropin bekommen im Rahmen der Anästhesie oder Narkose. Dann kriegt er von euch noch ein Buscopan, also Scopolamin. Und weil ihm schlecht geworden ist, kriegt er noch ein Romex, Dimenhydrat, Hydrinat. Und weil es Pantozol aus ist, kriegt er noch ein Ranitidin. Das sind alles Medikamente, die delirogen sind. Und gerade bei den alten Multimorbiden, die vielleicht schon mal Delir hatten, sollte man vielleicht auf die Substanzen versuchen zu verzichten.
Ich kriege gerade richtig Angst bei den ganzen Medikamenten.
Ich auch. Ich arbeite ja nebenher einsetzt. In der Notaufnahme und also mir wird richtig anders gerade, weil also ich glaube, du hast da gerade 3 oder 4 Treffer gelandet, aber das ist ja wahnsinnig gut, dass du das erwähnst. Ja, sehr, sehr gut.
Nadim, du hattest in der Vorbereitung gesagt, Prävention ist die beste Therapie. Das wollten wir eigentlich nochmal ganz konkret fragen. Kann man denn auch wirklich was präventiv dann tun, außer dass man nur darauf achtet?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste sind vor allem unmittelbar nach der Operation einfach die entsprechenden Reorientierungsmaßnahmen. Das heißt wirklich, die Patienten auch schon vom Bett aus die Möglichkeit zu bieten, dass er eine Uhr im Blick hat, dass er vielleicht auch einen Kalender im Blick hat, dass er sich einfach auch zeitlich, örtlich, situativ orientieren kann. Wir haben ja da auch eine Patientengruppe vor uns, die oft auf Sehhilfen, auf Hörgeräte angewiesen ist. Ganz wichtig, dass die Dinge auch drin sind, dass die funktionieren, damit der Patient wirklich die Möglichkeit hat, einfach sich nach der Operation möglichst schnell auch wieder gut zurechtzufinden. Weiterer Punkt ist, glaube ich, auch, dass die Patienten möglichst früh postoperativ auch mobilisiert werden, dass die ausreichend Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet ist, dass der Schlaf letztendlich gut reguliert ist und natürlich, dass Schmerzen oder potenzielle postoperative Infektionen einfach gut kontrolliert werden. Das wären so jetzt spontan mal die Dinge, die erstmal nicht medikamentös jetzt in den Präventionsbereich aus meiner Sicht fallen würden. Vielleicht auch noch ein Satz zu der pharmakologischen Prävention. Da gibt es ja viele Studien auch in letzter Zeit mit verschiedensten Substanzen, wobei man letztendlich doch so sagen muss, so eine klare Haltung hat sich dann nicht durchgesetzt, dass man eigentlich sagen würde, dass man Patienten beispielsweise, der ein entsprechendes absehbares Delirrisiko hat, grundsätzlich jetzt im Vorfeld zum Beispiel Nitroglycerin mit Haloperidol präventiv behandelt. Aber man kann es durchaus, sag mal, im Einzelfall auch mal abwägen bei Patienten, die zum Beispiel auch ein oder vielleicht sogar mehrere postoperative Delirien in der Anamnese schon haben. Aber da kann ja vielleicht der Christoph auch noch was dazu sagen zur pharmakologischen Prävention.
Ich würde aber zur besten Prävention eigentlich sagen, da müsste man die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege einfach für das Thema sensibilisieren, weil die natürlich an erster Front arbeiten, die sind quasi das Wichtigste, einerseits in der Vorbeugung und auch in der Früherkennung von dem Delir, das heißt eine Schulung des pflegerischen Personals über das Thema Delir, vielleicht auch die Einbindung der Pflege in die Früherkennung mit so Scoring-Systeme. Es gibt ja verschiedene Tests, wo man relativ einfachen Fragen mit einem Zeitaufwand von gleich auf der Wahlstation 30 Sekunden schon mal so einen Check machen kann, der ist in Ordnung oder der könnte eventuell ein Delir entwickelt haben. Und die Pflege ist natürlich dann auch zur Umsetzung der Präventionsmaßnahmen, die du alle erwähnt hast, wesentlich verantwortlich, weil die Patienten die ganze Zeit betreuen und schauen, dass er tatsächlich sich halbwegs orientiert, dass er eine Uhr hat, dass er weiß, ist morgens, mittags, abends, dass er was eine Brille hat zum Lesen, dass er sich halbwegs wohlfühlt, dass er seine Zähne drin hat, dass die Schmerzen, die er hat, erkannt werden. Also rein prophylaktische Medikation zur Delirprophylaxe wüsste ich jetzt nicht, außer quasi eine Vorbeugung von irgendwelchen Komplikationen.
Aber das sind ja sehr, sehr wertvolle Maßnahmen auf jeden Fall, die man irgendwie nochmal vor Augen geführt bekommt da. Gut, Justus?
Nadim?
Ich scrolle und scrolle nach unten, aber ich bin hier am Ende von meinem Google-Doc.
Oh ja, ich sehe das auch. Ich will dabei noch ganz kurz erwähnen, ich habe gehört, dass es sehr, sehr gute Übersichten gibt zum Thema Delir, die auf Pocket Cards oder Ähnlichem zusammengefasst sind. Ich denke, auch wir in Tölz haben so etwas Ähnliches. Christoph, du hast es erwähnt, dass du in dieser Arbeitsgruppe Delir mit dabei warst und bist. Wir versuchen sowas zur Verfügung zu stellen und in den Shownotes zu verlinken.
Ja, also ich sagte, wir haben ausgesucht für die Normalstation als Screening-Tool diese 4-AT-Tests, das heißt, es sind wesentlich 4 Fragen, wo ich dann eine Gesamtpunktzahl erheben kann, das ist 30 Sekunden und im Überwachungsbereich gibt es verschiedene Screening-Tests, ISCD oder NDESC, die könntet ihr da quasi zeigen und die werden auch in den UKSH, heißt so?
Ja, das UKSH, genau.
Genau, die werden ja schön publiziert und die könnt ihr mit Sicherheit verwenden, weil öffentlich einsehbar.
Die werden wir verlinken, ja, da sitze ich ja direkt an der Quelle. Dann bleibt eigentlich wieder nur eine Frage, wie immer am Ende unserer Folgen. Und zwar fragen wir immer nach dem einen Tipp für urologische Assistenzärztinnen und Assistenzärzte zu der jeweiligen Thematik. Also wenn ihr beiden jetzt einem jungen Assistenten, einer jungen Assistentin einen Tipp mit auf den Weg geben müsstet für den Umgang mit dem postoperativen Delir, was wäre dieser?
Versuche dir die Zeit zu nehmen, die erforderlich ist. Und wenn der Patient total durcheinander ist, denk ans Delir und versuche dich an die SOP, die deine Klinik hoffentlich dir irgendwo hingestellt hat, zu erinnern. Und da kannst du hoffentlich nachgucken, welche Dosierung du im Notfall medikamentös intervenieren kannst.
Vielen Dank.
Mein Tipp ist einfach gerade, ich glaube, wenn man als junger Assistenzarzt also auch nachts dann im Dienst unterwegs ist, wirklich auch sich auf die Expertise von gut erfahrenem Pflegepersonal und deren Blick einfach auch für das Delir zu verlassen. Das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich auch selber am Anfang meiner Berufslaufbahn gemacht habe, wirklich da auch auf die Beobachtungsgabe des Pflegepersonals, das teilweise sehr geschult ist, in dem Bereich einfach auch zu vertrauen. Und zum Zweiten einfach die wichtigsten Medikamente, die ihr einfach einsetzt, in eurem Fachbereich einfach im Blick zu haben, was ist da sozusagen, wie könnt ihr auch prodelirogen wirken, was muss ich da beachten? Und der Christoph hatte ja euch wunderbar schon aufgeführt.
Super, dann vielen Dank.
Vielen Dank. Heißt es an der Stelle, sich wirklich zu bedanken. Nadim, bei dir, weil es immer wieder Spaß macht, Podcasts zu machen, aber auch bei euch beiden, lieber Christoph, lieber Timo, für diese extrem klaren Aussagen und die super Tipps und das super Gespräch. Alleine das Zuhören hat für mich schon Spaß gemacht und mir schon viel gebracht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Beste Grüße und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und nochmal sorry für die Zwangspause.
Das wird rausgeschnitten, das ist kein Problem.
Ja, danke.
Genau. Viel Glück für euer Projekt und Justus, bis morgen.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Alles ciao. Gute. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kurzer Zwischenstand übrigens. Es gibt schon fast 1000 Hörerinnen und Hörer der Katheterkollegen. Dafür erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wir haben da aber noch etwas offen vom letzten Mal, Nadim, oder?
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe eine Rückmeldung ganz häufig bekommen. Und zwar haben wir letzte Folge eventuell vergessen, unsere Titelfrage zu beantworten.
Oh ja.
Wir haben nie beantwortet, warum das Zitratröhrchen eigentlich voll sein muss. Früher, als ich die Sendung mit der Maus geguckt habe, war das immer so, wenn die was Falsches erzählt haben oder irgendwie was Wichtiges vergessen haben, dann haben die wortwörtlich Asche über deren eigenes Haupt gekippt. Das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Zum Zitratröhrchen aber, das muss immer voll sein, weil in dem Röhrchen eine bestimmte Menge Natriumcitrat enthalten ist, mit der man die Gerinnung über die Calcium-Ionen reversibel hemmen kann. Und wenn man das halt nicht bis zum Strich voll macht, dann verfälscht man die Gerinnungswerte. So viel noch als Einschub zum letzten Mal.
Vielen Dank, Nadim.
Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ihr dieses Mal in den Shownotes die besagten Übersichtskarten zum Delir findet. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Nachfragen. Und also bisher ist es so, dass die meisten uns, glaube ich, über Instagram kontaktiert haben, @katheterkollegen. Wir sind aber auch über Twitter oder per Mail an podcast@gesru.de erreichbar. Das war's für dieses Mal. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Justus. Das war's von mir. Tschüss.
Ciao, bis dahin.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.